Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Bremen und Worpswede waren wichtige Stationen im Leben der Malerin Paula Modersohn-Becker. Zum 150. Geburtstag widmet ihr aber auch das Dresdner Albertinum eine große Ausstellung, die wir uns hier bei Fazit anschauen. Braucht Deutschland auch ein Social-Media-Verbot für Jugendliche wie Australien und viele andere Staaten, die sich auf den Weg machen, fragen wir den Medienrechtler Stefan Dreyer. Und schon mal ein Vorausblick auf die Berlinale, die am Mittwoch beginnt. Das mexikanische Kino hält dort einiges bereit, zum Beispiel den Film El Jardín que Soñamos, der Garten, von dem wir träumten. Mehr dazu am Ende dieser Fazitausgabe.
Fazit.
Vor ziemlich genau 2 Monaten, am 10. Dezember 25, führte Australien als erstes Land der Welt ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige ein. Viele Eltern schielen seither neidisch Richtung Australien, weil sie der übermäßige Konsum ihrer eigenen Kinder besorgt. Mehr als 80% der Jugendlichen in Deutschland nutzen soziale Medien täglich und im Schnitt 3,5 Stunden lang. Dass das Scrollen Suchtpotenzial hat, weiß man nicht erst, seitdem die EU-Kommission vor ein paar Tagen von einem süchtig machenden Design bei TikTok sprach. Dennoch ist ein Verbot hierzulande nicht so leicht durchsetzbar. Warum eigentlich? Darüber habe ich vor dieser Fazitausgabe mit dem Medienrechtler Stefan Dreyer gesprochen vom Leibniz-Institut für Medienforschung. Guten Abend, Herr Dreyer.
Guten Abend, Frau Schwarz.
In Australien sind seit Dezember fast 5 Millionen Accounts gelöscht worden. Das sieht nach einem Riesenerfolg aus und so wird es auch kommuniziert. Ist es das oder haben sich die Jugendlichen andere Zugangswege gesucht?
Das ist noch schwer zu sagen. Das Gesetz ist seit Anfang Dezember in Kraft und es ist umgesetzt. Das heißt, die Plattformanbieter haben sich an das Gesetz gehalten und Profile von zu jungen Menschen gelöscht. Das ist die Meldung und die würde ich erstmal neutral lesen und dann müssen wir ein bisschen abwarten, um zu sehen, zum einen, was da wirklich hintersteckt, also wie viele Jugendliche haben Umgehungsmethoden gefunden, um sich trotzdem Accounts zu erstellen, wie viele haben ihre alten Accounts behalten, sind also unentdeckt geblieben und wie viele konnten mit anderen Möglichkeiten, etwa wie VPN-Tunnels oder Erwachsenenfotografien, sich dort Erwachsenen-Accounts schaffen.
Das heißt, da müsste man einfach ein bisschen Geduld haben und noch ein bisschen warten. Die genau. Australier, die nehmen die Plattform in die Verantwortung. Bei Verstößen müssen die dann Bußgelder zahlen. In Griechenland, wo ebenfalls so ein Verbot seit kurzer Zeit besteht, sind die Eltern dazwischen geschaltet. Was würden Sie sagen, ist der bessere Weg?
Ich finde den griechischen Ansatz insofern interessanter, weil er den Eltern ermöglicht, auch mit ihrem Kind darüber zu sprechen, warum bestimmte Sachen erreichbar sind und andere Sachen nicht. Es hat aber auch einen europarechtlichen Grund, warum Griechenland das so gemacht hat. Die Möglichkeit der Mitgliedstaaten in der Europäischen Union, so einen Social Media Ban zu erlassen, ist begrenzt, weil wir einen europäischen Rechtsrahmen haben, den sogenannten Digital Services Act. Das ist also eine europäische Verordnung, die abschließend gilt und auch unmittelbar in allen Mitgliedstaaten und die ist voll harmonisierend, heißt das. Das heißt also, sie hat das letzte Wort darin, was Online-Plattformen in der Europäischen Union tun und lassen dürfen. Und wenn jetzt ein Land wie Deutschland zum Beispiel ein Social-Media-Verbot erlässt, das diese Plattformanbieter in die Pflicht nimmt, dann ist das europäische Recht, das da den Anwendungsvorrang genießt. Also es ist im Prinzip führt es dazu, dass das nationale Recht nicht anwendbar ist. Und Griechenland umgeht das relativ smart sozusagen, weil es die Plattformanbieter gar nicht in die Pflicht nimmt, sondern in diesem Fall die Eltern und die Endgerätehersteller, die dann entsprechende griechische Software auf den Handys installieren, die dann den Zugang zu diesen Online-Plattformen blockiert.
Okay, das heißt, das ist anscheinend eine praktikablere Lösung für Länder, die EU-Mitglieder sind. Wir haben ja jetzt viele Länder, die einen Alleingang proben, ähnlich wie Griechenland oder Australien, also Frankreich, Tschechien, Österreich, Dänemark, Spanien, Großbritannien will auch regulieren, gehört nicht mehr zur EU. Da scheint es also eine breite Basis zu geben, dass etwas passieren muss. Welchen Vorteil würden Sie sagen, haben diese Alleingänge? Man könnte ja jetzt auch sagen, wir brauchen ein EU-weites Recht und Sie haben ja eben schon diesen Digital Service Act erwähnt. Das heißt, man muss ja sozusagen EU-Recht irgendwie befolgen.
Ja, also ich würde die bisherigen Vorstöße der einzelnen Mitgliedstaaten abheften unter: Wir wollen national Druck machen auf die Europäische Union, dass dort an der Stelle dann eine entsprechende Vorschrift implementiert wird. Ansonsten wissen wir aus Erfahrung, Frankreich hat zum Beispiel 2022 den ersten Versuch unternommen, so eine Altersbegrenzung auf nationaler Ebene einzuführen. Und da war ganz schnell deutlich geworden, dass dieses Gesetz nicht anwendbar ist aufgrund der europäischen Vorgaben.
Könnte es auch sein, dass wenn viele Länder, viele EU-Mitgliedstaaten ihre Alleingänge machen, auf EU-Ebene sich das dann vielleicht auch erübrigt hat, weil die sagen, jetzt hat sowieso jeder seine Regeln und jetzt lassen die sich sowieso noch weniger umsteuern?
Also wie gesagt, so wie die meisten Mitgliedstaaten, die so etwas planen, jetzt das formulieren, gehe ich davon aus, dass diese nationalen Vorgaben nicht anwendbar sind, weil sie im diametralen Widerspruch zu der Vollharmonisierung des DSA stehen. Und dann müssten wir über eine europäische Option sprechen. Die Mehrheiten dafür scheinen zu existieren, so wie man das bisher sieht. Und wir wissen auch vom Europäischen Parlament, dass es in einer Resolution ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige gefordert hat. Also die Gesetzgebungsorgane scheinen bereit, auf der EU-Ebene so eine Vorschrift zu erlassen. Die Frage ist, was macht das dann mit dem jetzigen Rechtsrahmen, den ich vorhin beschrieben habe? Das würde nämlich bedeuten, dass wenn keine Kinder und Jugendlichen mehr auf die Plattform kommen, dass diese ganzen Jugendschutzfunktionen, die bisher schon eingerichtet worden sind und die da vielleicht noch kommen, dann obsolet werden. Wir brauchen also fast gar keinen Kinderschutz mehr auf diesen Plattformen, weil es ja dann gesetzlich verboten ist, dass die dort aufscheinen. Das heißt also, die ganze Arbeit und die ganze Regulierung, die schon in Vorsorgemaßnahmen gemündet ist, die wäre dann ja für die Katz gewesen.
Ja, was höre ich da raus? Also ist sozusagen vergeudete Mühe oder doppelte Arbeit, die halt im Gesetzgebungsprozess Tag ein und Tag aus gemacht wird? Also wie beurteilen Sie das?
Also so ein Verbot geht davon aus, dass es deswegen so toll funktioniert, weil am Ende Kinder und Jugendliche nicht mehr auf diesen Plattformen sind. Das heißt, dann brauchen wir auch keinen Jugendschutz mehr da drauf. Fakt ist aber, dass es ja ein technischer Ausschluss ist und technische Verfahren sind immer umgehbar. Wir müssen also davon ausgehen, dass trotzdem verbotenerweise dann Kinder und Jugendliche auf diesen Plattformen unterwegs sind, es dann aber keinen Jugendschutz mehr gibt, weil sie ja gar nicht auf den Plattformen sein dürfen. Das heißt also, wir verschlechtern sozusagen die Schutzmöglichkeiten auf den Plattformen absichtlich, nur in der Hoffnung, dass die Kinder und Jugendlichen gar nicht mehr auf diesen Plattformen sind. Aber das ist eine reine Hypothese, die wir auch schon in Australien übrigens gut sehen, dass viele Kinder und Jugendliche trotzdem ihre Profile auf den Social-Media-Angeboten behalten.
Okay, Herr Dreyer, was heißt es jetzt für Deutschland? Also sollten wir uns auch stark machen für eine zunächst, sage ich jetzt mal, wenn ich Sie richtig verstanden habe, nationale Lösung oder einfach zurücklehnen und warten, bis die EU aktiv wird?
Weder noch. Also ich glaube, die nationale Lösung ist schwierig aus den genannten Gründen. Wir haben auch ein Problem noch mit dem Herkunftslandprinzip. Das heißt also, eine deutsche Regelung ist nicht anwendbar auf Plattformen, die ihre Niederlassung in einem anderen EU-Mitgliedsland haben. Das wäre bei den großen Plattformen Irland. Das heißt also, selbst wenn wir eine nationale Vorschrift hätten, ist die Umsetzung beschränkt nur möglich. Und das nach hinten lehnen und abwarten, dass die EU was macht, das reicht aus meiner Sicht auch nicht, sondern wir müssen den Rechtsrahmen, den wir haben, konsequent anwenden. Und das heißt, dass die großen Plattformen von der EU-Kommission unter Druck gesetzt werden müssen, so wie wir das letzte Woche gesehen haben, dass Verstöße angemahnt werden und dann Strafen auch vollzogen werden, wenn sie sich nicht dran halten. Wir können auf nationaler Ebene mit dem Digital Services Coordinator, also den zuständigen Behörden für die Umsetzung für kleinere Plattformen, auf nationaler Ebene weitergehen. Und Fokus und zentraler Punkt dabei ist, dass die Plattformen sich altersangemessene Gestaltung überlegen. Das heißt also, dass wir gute Schutzfunktionen brauchen für Jüngere und die dann langsam abgebaut werden hin zum Erwachsenenalter. Das wäre im Prinzip das, was sofort und vor allen Dingen allen hilft, egal ob die Kinder auf den Plattformen verbotenerweise sind oder legalerweise. Aber zum Beispiel die Beschränkung der nächtlichen Nutzungszeiten, die Beobachtung der algorithmischen Feeds, die dort zusammengestellt werden, dass dort, wo das riskant benutzt wird, der Feed sich auch ändert sozusagen in Bezug auf die riskante Nutzung. Also das wären direkt altersangemessene Gestaltungsmöglichkeiten, die für Kinder unmittelbar einen Effekt haben, einen positiven.
Das heißt, wir haben eigentlich schon relativ viele Regelungen. Es fehlt die Kontrolle oder die Ausführung. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, so kann man das sagen. Man muss daran erinnern, dass das Gesetz erst in Anführungsstrichen 2 Jahre alt ist. Das heißt also, die Verfahren laufen, es dauert ein bisschen. Aber mein Eindruck ist, spätestens seit letzter Woche, dass die EU-Kommission da auf einem guten Weg ist, den Plattformen tatsächlich die Pistole auf die Brust zu setzen und zu sagen, wie sie die Plattform gestalten müssen, damit auch Jüngere sie sicher und gut nutzen können.
Der Medienrechtler Stefan Dreyer zu einem Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige. Herr Dreyer, ganz herzlichen Dank für diese Erklärungen.
Gern geschehen. Schönen Abend.
Sie hören Fazit im Deutschlandfunk Kultur. In der Hongkonger Demokratiebewegung spielte die Zeitung Apple Daily eine wichtige Rolle. Das Blatt wurde 2021 zwangsweise eingestellt. Sein Gründer Jimmy Lai sitzt seit Ende 2020 in Haft, weil er sich für Meinungsfreiheit und die Autonomie Hongkongs eingesetzt hatte. Nun ist der inzwischen 78-Jährige zu 20 Jahren Haft verurteilt worden, was zu weiter internationaler Kritik veranlasst hat. Benjamin Eisel kommentiert.
Jimmy Lai hat von einem freien Hongkong geträumt. Ein Traum von einer Stadt mit einer liberalen Demokratie, mit Rechtsstaatlichkeit, mit Pressefreiheit. Ein Ort, an dem jeder seine Meinung sagen darf. Dafür hat er alles gegeben. Deswegen hat der ehemalige Verleger die prodemokratischen Proteste in der chinesischen Sonderverwaltungsregion unterstützt, unter anderem mit Hilfe seiner populären Zeitung Apple Daily, die inzwischen längst eingestellt ist. Jimmy Lai ist das bekannteste Gesicht der Hongkonger Demokratiebewegung und einer der schärfsten Kritiker der kommunistischen Führung in Peking. Er wurde bereits im Dezember schuldig gesprochen im Prozess um vermeintliche nationale Sicherheit. Lai soll mit ausländischen Kräften zusammengearbeitet und Aufruhr gestiftet haben. Er hege Hass und Groll gegen China, so die Begründung. Jimmy Lai, auch als Lai Ziying bekannt, wurde 1947 in Festlandchina geboren, während des Bürgerkrieges. Um der Armut zu entfliehen, schmuggelte er sich selbst als 12-Jähriger, als blinder Passagier auf einem Boot nach Hongkong, in die damalige britische Kolonie. Alles, was er habe, habe er Hongkong zu verdanken, so Jimmy Lai, zuletzt in einem Interview mit dem britischen Rundfunk BBC im Jahr 2020, nur wenige Stunden bevor er festgenommen wurde. Das war sein Antrieb. Jimmy Lai hätte Hongkong verlassen können. Neben dem chinesischen Hongkong-Pass hat er auch die britische Staatsbürgerschaft. Doch er ist geblieben, immer angetrieben von der Hoffnung, von seinem Idealismus, von seinem Traum, auch wenn er sich stets bewusst war, dass es ihn die Freiheit kosten könnte. Die Freiheit, die er so sehr liebte und von der er sich wünschte, dass die Stadt, die sie ihm geschenkt hat, ihre Freiheit bewahren würde. Doch es ist anders gekommen. Die Führung in Peking hat hart durchgegriffen gegen die prodemokratischen Demonstranten, die 2019 in Hongkong über Monate hinweg zu Hunderttausenden auf die Straßen gegangen sind. Meist friedlich, auch wenn es Ausschreitungen gegeben hat. Sie hat ein Staatssicherheitsgesetz für Hongkong verhängt, das de facto alles kriminalisieren kann, was sich gegen die in China autoritär regierende kommunistische Partei richtet. Die Staats- und Parteiführung hat gegen völkerrechtlich bindende Verträge verstoßen, die vor der Übergabe der Stadt 1997 zwischen Großbritannien und der Volksrepublik geschlossen wurden. Denn eigentlich sollte Hongkong mindestens 50 Jahre Autonomiestatus genießen und die Menschen in der Stadt weitgehende Freiheitsrechte. Dass dies inzwischen nur noch auf dem Papier gilt, ist allen klar. Wer gegen das System ist, schweigt, lebt im Ausland oder sitzt im Gefängnis wie Jimmy Lai. Die kommunistische Staatsführung hat die Kontrolle in Hongkong übernommen, über alle Lebensbereiche. Deswegen war auch die Verurteilung Jimmy Lais keine Überraschung. Kein Gericht in Hongkong hätte es gewagt, ein anderes Urteil zu fällen. Die Stadt, die ihm alles gegeben hat, hat ihm alles wieder genommen. Jimmy Lais Traum von Freiheit ist geplatzt. Gemeinsam mit dem Traum einer ganzen Stadt.
20 Jahre Haft für den Hongkonger Verleger Jimmy Lai. Ein Kommentar war das von Benjamin Eisel. Es gibt in diesem Jahr mal wieder ein großes Jubiläum, das für eine ganze Reihe großer Ausstellungen mit entsprechender Publikumskraft sorgen wird. Den Auftakt macht das Dresdner Albertinum. Dort ist nun eine Schau über Paula Modersohn-Becker zu sehen. Vor 150 Jahren wurde sie in Dresden geboren und das Albertinum stellt ihr Werk dem von Edvard Munch gegenüber, also gleich noch einem anderen Maler mit Blockbuster-Potenzial. Beide haben prägende Werke der frühen Moderne geschaffen. Aber was verbindet die denn eigentlich sonst? Die Frage gebe ich gleich mal an unseren Kritiker Carsten Probst weiter, der die Ausstellung im Albertinum bereits gesehen hat. Carsten, wozu dieses Nebeneinander der beiden Big Names der europäischen Moderne, außer dass es lange Warteschlangen generieren wird?
Ja, ehrlich gesagt, habe ich mich das am Anfang auch gefragt, bevor ich also diese Ausstellung gesehen habe. Es gibt nämlich keine biografischen Verbindungen zwischen beiden, also zwischen Paula Modersohn-Becker und Edvard Munch. Es gibt keine Begegnung, keinen Briefwechsel. Modersohn-Becker wurde auch eigentlich erst sehr viel später bekannt als Munch, sodass er sie wahrscheinlich gar nicht kannte. Aber die Ausstellung behauptet da auch gar keine großen Verbindungen. Sie stellt einfach die beiden anhand verschiedener Themen einander gegenüber, ihrer Auffassung von Natur zum Beispiel oder von Landschaft, von Menschenbild oder von auch malerischen Formfragen. Und daraus entwickelt sich dann doch ein, finde ich, ziemlich spannungsreicher Dialog, der so bei allen Unterschieden eben auch Gemeinsamkeiten zutage bringt.
Beide waren in Paris und Berlin, verkehrten sie auch in ähnlichen Kreisen? Hatten sie vielleicht sogar ähnliche Vorbilder?
Also die Kreise, in denen sie verkehrten, waren schon relativ unterschiedlich, glaube ich. Was vor allem daran lag, dass eben Munch ja schon sehr früh im 20. Jahrhundert ziemlich bekannt wurde. Und dann hat er sich auch immer wieder so teilweise zurückgezogen in die Einsamkeit, auf der Flucht, teilweise auch vor sich selber. Bei den Vorbildern gab es schon Ähnlichkeiten. Cézanne zum Beispiel oder Gauguin, also eigentlich die neuere französische Malerei. Aber bei Modersohn-Becker fällt eben schon auf, dass ihr Spektrum sehr viel breiter ist. Also sie studiert antike Plastiken im Louvre. Sie ist immer auf der Suche nach einer Vereinfachung der Form, in der sie so großmögliche Lebendigkeit sieht, wie sie sagt. Und das verbindet sie dann auch auf anderen Wegen wieder mit Munch. So sagt es auch Co-Kuratorin Birgit Dalbajeva.
Was ihr sehr wichtig ist und ihm auch, so Momente der Intensität. Also sie sagt immer, Rodin ist für sie großartig, weil er es verstand, Leben zu bannen. Deswegen ist es für sie ein ganz großer. Und sie sei gerade auf dem Weg und würde fühlen, dass dieses Leben bannen in ihr wächst und dass sie das auch lernen könnte. Und bei Munch ist es vielleicht viel mehr diesen Moment zu bannen, ne? Dass er seine Erinnerung, sein Gefühl für den Moment, das ist ein bisschen anders, aber eigentlich ist es die Intensität.
Also unterschiedliche Herangehensweisen, teilweise verschiedene Bezugspunkte, aber diese Intensität, von der Birgit Dalbajeva spricht, mit der sich Kunst mit Leben, Kunst mit Natur verbinden soll, das ist durchaus das übergreifende Thema, das die beiden auch intensiv verfolgen. Allerdings muss man auch dazu sagen, das war für viele Künstler um die Jahrhundertwende so.
So, was kann man denn jetzt in diesem Nebeneinander Neues entdecken?
Ja, das fand ich eigentlich das Spannendste, im direkten Vergleich zu sehen, wie sie diese Frage der Verbindung von Kunst und Leben auf ihre Weise interpretieren. Das war ja nichts Vorgegebenes, sondern das war ein ständiges Experimentieren auf hohem Niveau und mit sehr großem Risiko, wie man bei Paula Modersohn-Becker ja teilweise bis heute noch sehen kann, wo man dann hört, die konnte gar nicht besser malen. Das sieht ja alles so hässlich aus. Aber das war natürlich Teil des Experiments. Und Munch hat demgegenüber so eine fast theatralische Auffassung von Landschaft, die für ihn immer irgendwie Ausdruck von einer inneren Landschaft ist. Und das geht ja bis dahin, dass er seine Bilder in seinen Garten stellt, um sie dann Wind und Wetter und Tieren auszusetzen, um die Grenze von Bild und Natur aufzubrechen. Bei Modersohn-Becker sieht man zwei völlig verschiedene Arten von Malerei. Das hat mich auch sehr fasziniert heute. Sehr konzentrierte, sehr formscharfe Studien von Figuren, bei denen manche fast so ein bisschen an Käthe Kollwitz erinnern. So scharf sind die gemacht. Und dann diese stark vereinfachten, monolithischen, zugleich aber auch ungemein verletzlichen Figuren, für die man sie ja eigentlich kennt, mit denen sie so eine maximale Vereinfachung, fast so eine vorklassische Einfachheit anstrebt, als sei sie auf der Suche nach so einem Ursprung der Kunst überhaupt. Da zeigt sich immer ein Kontrast Munk ist eher so der melancholische, theatralische Maler, der sich auch so ein bisschen inszeniert, und Molasson Becker so eine Idealistin mit ganz grundsätzlichen Ansprüchen an die Kunst.
So, und wie wird das Ganze im Albertinum inszeniert?
Das fand ich auch, trug zum Gelingen, finde ich, dieser Ausstellung bei. Es ist ein Dialog, bei dem eben diese Themen, von denen ich sprach, mal auf zwei gegenüberliegenden Seiten des Saales verhandelt werden. Also auf der einen Seite Munk und dann wieder Paula Molasson Becker auf der anderen Seite. Dann aber zum Beispiel bei Kinderdarstellung fließt das zusammen. Und dann sieht man eben in diesem direkten Vergleich, manchmal ist man fast irritiert und fragt sich, von wem ist das jetzt? Dann schaut man natürlich auf die Bezeichnung und sieht es. Aber eigentlich merkt man, da gibt es Überschneidungen, die liegen einfach in der Luft.
So, und wie kann man sich diese Beliebtheit bis heute erklären? Wir haben ja, oder viele von uns, die vielleicht auch einiges an Kunst gesehen haben, fast schon so eine Art Blockbuster-Abneigung und sind dann aber doch fasziniert von diesen Werken. Und wenn ich dir so zuhöre, denke ich, da will ich hin. Also was ist das eigentlich, was diese Werke von Molasson Becker und Munk zum Beispiel bis heute so anziehend machen?
Ja, da kann ich natürlich nur so theoretische Erklärungen fast geben, weil die unmittelbare Darstellung zeigt natürlich wirklich, dass die sehr gegenwärtig und zeitlos wirken, immer noch. Und warum tun sie das? Ich glaube, einerseits überträgt sich auch eine Forschung, die die beiden betrieben haben, am zeitlosen Charakter dessen, was ein Bild oder was Kunst sein soll. Also das war explizit das Vorhaben, das über die Zeit hinaus zu leben. Das Alltägliche wird kondensiert in einer allgemeingültigen Form. Und dadurch hat man den Eindruck, es könnte eigentlich gerade eben erst gemalt sein. Das ist aber auch Teil eines ästhetischen Konzepts, das die Betrachterinnen dazu bringen soll, tatsächlich über das Bild wieder auf ihre eigene Gegenwart, auf sich selbst, auf die Subjektivität der Betrachtung zu reflektieren. Also das war durchaus Programm.
Carsten Probst über Paula Molasson Becker und Edvard Munk, die großen Fragen des Lebens, so heißt die Ausstellung im Dresdner Albertinum. Und zu sehen ist sie bis zum 31. Mai.
Die Veranstaltung war eine der am meisten erwarteten in der Geschichte der Halbzeitshows beim Super Bowl der US Football Liga. Der Auftritt des Latino-Sängers Bad Bunny aus Puerto Rico. Seine Kritik an der Abschiebepolitik von Präsident Trump und an den Einsätzen der Einwanderungsbehörde ICE hatten im Vorfeld in den USA zu Kontroversen geführt. Nun nutzte Bad Bunny seinen Auftritt für politische Botschaften. Der 31-Jährige rief: Gott segne Amerika, ganz Amerika, und ließ Fahnenträger auftreten, die neben der Flagge der USA auch die von vielen anderen Ländern des Doppelkontinents Amerika präsentierten. Wie angekündigt, sang der Musiker ausschließlich auf Spanisch. Nach dem Auftritt wurde er umgehend von Trump kritisiert. In seinem Netzwerk Truth Social bezeichnete der Präsident die Show als Affront gegen die Grüße Amerikas. Niemand verstehe ein Wort, das dieser Typ sage. Bad Bunny gehört zu den am meisten gestreamten Künstlern weltweit. Der Latin-Sänger wurde bei der diesjährigen Grammy-Verleihung für das Album des Jahres ausgezeichnet. Das erste Mal in der Geschichte der Grammys, dass ein rein spanischsprachiges Album in dieser Kategorie geehrt wurde. 2024 wurde sie vor der Zerstörung durch den russischen Angriffskrieg gerettet. Jetzt soll die Skulptur Origami Dir Mittelpunkt des ukrainischen Pavillons auf der Biennale in Venedig werden. Bei der Skulptur handelt es sich um ein Werk der Künstlerin Shana Kadirova. Ihre Betonfigur aus dem Jahr 2019 sieht aus wie ein aus Papier gefalteter Origami-Hirsch. Das Werk war 2024 in einem Park in der ostukrainischen Region Donetsk abgebaut und quer durch das Land transportiert worden, um es vor dem Krieg zu schützen. Die Skulptur soll in Venedig von einem Kran hängen und als Metapher für die anhaltend prekäre Lage des Landes während des Krieges dienen. Der Titel der Installation Sicherheitsgarantien bezieht sich auf das Budapester Memorandum von 1994, das von der Ukraine, Großbritannien, den USA und Russland unterzeichnet wurde. Damals gab die Ukraine ihr Atomwaffenarsenal auf und unterzeichnete Dokumente, die Sicherheit versprachen, so Kadirova. Diese Garantien existierten aber nur auf dem Papier. In Bautzen hat sich der internationale Theaterverein Polyphonie für Minderheitssprachen gegründet. Der Verein will nach eigenen Angaben durch die Kraft von Theater und darstellender Kunst die Nutzung, Verbreitung und Stärkung indigener, regionaler und minorisierter Sprachen weltweit fördern. Damit organisiere sich erstmals die Theaterarbeit für Minderheitensprachen in einem eigenen weltweiten Netzwerk, wie das Deutsch-Sorbische Volkstheater in der sächsischen Stadt mitteilte. Dessen Intendant Hillmann ist Mitbegründer und Vorsitzender des Vereins. Das Theater vertritt die ober- und niedersorbische Sprache. Weitere Gründungsmitglieder stammen aus Frankreich, den Niederlanden, Norwegen und Spanien. In Europa existieren neben 36 Amtssprachen knapp 70 anerkannte Minderheitensprachen, die häufig vom Verschwinden bedroht sind.
Man könnte meinen, dass zum Bauhaus alles, wirklich alles gesagt und erforscht ist, dieser in Weimar gegründeten Kunsthochschule, die es nach Dessau und schließlich nach Berlin verschlug, bis sie unter Druck der Nazis geschlossen wurde. Aber nein, immer noch gibt es unentdeckte oder vergessene Biografien, vor allem von den Bauhausfrauen. Frauen wie Kat Bott, deren Nachlass erst jetzt an der Universität Kassel ausgewertet wurde. Eine Ausstellung über sie ist jetzt an der Kunsthochschule Kassel zu sehen und darüber konnte ich mit Marie-Therese Arnoncourt-Fuchs vor der Sendung sprechen, Architektin und Professorin an der Universität Kassel. Guten Abend, Frau Arnoncourt-Fuchs.
Guten Abend.
Dieser Nachlass von Kat Bott ist jetzt erst anscheinend wiederentdeckt worden. Wo schlummerte der denn und warum wurde der so lange übersehen?
Also der Nachlass schlummerte bei der Nichte von Kat Bott. Und ich würde sagen, er wurde vielleicht gar nicht übersehen in dem Sinn, sondern das Bewusstsein, dass der vielleicht wertvoll sein könnte, ist erst zutage getreten, wie Frau Dr. Ute Maasberg, eine Kunsthistorikerin, die sich schon seit 20 Jahren mit Frauen aus der Architektur und aus der Kunst aus den 20er und 30er Jahren beschäftigt, hat durch ihre Nachforschungen ist sie auf die Nichte gestoßen und da ist dann dieser Nachlass zutage getreten.
Und dieser Nachlass birgt Potenzial, ja?
Und dieser Nachlass birgt Potenzial, weil er hat wunderbare Pläne, er hat Fotodokumente, er hat auch verschiedene andere Dokumente, Briefe und so weiter und lassen einige interessante, spannende Aspekte aus dieser Zeit einen, ja, aufleben.
Sie ist eine von vielen übersehenen Frauen am Bauhaus. Kann man wohl sagen, wofür steht ihr Werk? Sie ist ja auch in Kassel geboren, zumindest hat sie später in Kassel gearbeitet, ne?
Ja, also sie ist in der Nähe von Kassel geboren, in Waldkappel und hat letztendlich ab 45 bis 85 ihre letzten 40 Jahre in Kassel verbracht. Und hat auch 20 Jahre am Bauamt gearbeitet und hat auch ihre Karriere gestartet in Kassel, weil sie ganz jung an der staatlichen Kunstgewerbeschule in Kassel ihre Ausbildung begonnen hat.
Ja, hat sie denn auch Bauliches hinterlassen?
Sie hat Werke hinterlassen. Sie war im Atelier Otto Hesler tätig. Sie war im Atelier der Gebrüder Lukacs tätig. Und hat im Rahmen dieser Tätigkeit hat sie an einigen ganz wichtigen Projekten mitgearbeitet. Im Büro Hesler erwähne ich zwei Projekte, die eben auch für Kassel ganz wesentlich waren. Das Aschroth-Altersheim, an denen sie mitgearbeitet hat, ganz wesentlich. Und an der Rothenberg-Siedlung und noch einigen anderen wesentlichen Projekten. Mhm.
Für Menschen, die nicht in Kassel leben, vermutlich kein Begriff. Was ist denn das Bemerkenswerte? Sind das fortschrittliche Bauten?
Das sind absolut fortschrittliche Bauten. Es ging damals darum, über Wohnen nachzudenken, über kompakte Grundrisse nachzudenken. Es gab auch neue Wohnformen, das Altersheim, das Wohnhaus für Ledige. Also es sind auch neue Typologien entwickelt worden. Das Aschroth-Altersheim ist auch in einer Stahlbauweise erstellt worden. Aha. Und wenn man sich die Grundrisse ansieht, sind die sehr kompakt und sehr, sage ich mal, gebrauchsorientiert auch organisiert. Ganz im Sinne des neuen Bauens, das ja auch durch das Bauhaus entwickelt und forciert wurde.
Wie hat denn Kat Bott den Nationalsozialismus überstanden?
Kat Bott hat 1933 bei Otto Hesler gearbeitet und Otto Hesler musste dann sein Büro zusperren. Kat Bott hat dann versucht, eine Zeit lang auch selbstständig sich auf die Beine zu stellen, was nicht wirklich hingehaut hat, und hat dann bei einem Kollegen in Kassel gearbeitet, bei Otto Vogt, und konnte da gar nicht im Sinne des neuen Bauens eigentlich ihren Weg weitergehen und vor allem auch im sozialen Wohnbau, der ihr ja so ein unglaubliches Anliegen war. Und wir haben im Laufe unserer Beschäftigung mit Kat Bott haben wir dann auch herausgefunden, dass sie 1942 sich in die Partei eingeschrieben hat. Wir waren eigentlich vor den Kopf gestoßen, konnten uns das gar nicht erklären, weil das gar nicht zusammengepasst hat.
Naja, warum nicht?
Emanzipierte Frau. Naja, weil sie als emanzipierte Frau ja schon mal nicht in das Frauenbild der Nationalsozialisten hineingepasst hat. Und weil sie ja auch im Kontext vom Bauhaus, sie hatte einige auch jüdische Freunde, ihr Bruder war auch im Widerstand. Also es war für uns nicht ganz nachvollziehbar. Sie ist dann 1942 dem Deutschen Frauenwerk eine Arbeit angetreten in Probezeit, dass sie nach fünf Monaten dann auch wieder verlassen hat. Da ging es wohl darum, sich mit Wohnbau nach dem Krieg zu beschäftigen, also wie der Wohnbau sich nach dem Krieg wieder neu positioniert oder aufstellt oder wie dieser Wiederaufbau bewerkstelligt werden soll. Also eigentlich ihre Kernexpertise, und ist aber nach 5 Monaten wieder, hat sie das wieder verlassen. Also und wir können nur mutmaßen, es ist eine Bruchstelle, wo wir nur die Fakten sehen, aber auch in der Ausstellung haben zum Beispiel Studierende Mutmaßungen angestellt, was wohl die Beweggründe gewesen sein könnten, dass sie diesen Weg eingeschlagen hat. Für uns im Nachhinein muss ich sagen, trotzdem eine interessante Situation, weil wir die Ausstellung, die das Leben und das Werk aus den 20er und 30er Jahren untersucht, wir wieder viele Parallelen auch zur heutigen Zeit wieder sehen, auch zum Thema neue Frauengleichstellung, zum Thema gesellschaftspolitische Situation, die, sage ich mal, gewisse Dinge, die wir uns erkämpft haben, wieder in Frage stellen, und wir deswegen auch gesagt haben, diese Ausstellung ist eine sehr zeitaktuelle, es ist eine Ausstellung, wo wir eigentlich über diese Themen, über dieses Leben von Kat Bott, über diese Ereignisse, über diese Bruchstellen, über die wir eben auch heute diskutieren und sprechen wollen, weil in gewissen Bereichen ist unsere Situation eine sehr ähnliche.
Ja. Frau Arnoncourt-Fuchs, was ist denn an dieser Biografie jetzt besonders interessant, auch für die Studierenden, die nächste Generation? Sie haben das ja mit denen zusammen erarbeitet, sind da in die Archive oder haben sich da durch diesen Nachlass gekämpft. Wo bleiben die hängen daran? Was finden die spannend?
Also wir haben da eine unglaublich starke Person kennengelernt in dieser Periode dieser 10 Jahre und haben auch miterlebt, wie dann eigentlich auf einmal diese Euphorie und dieses Potenzial so abgeschnitten wurde. Und das ist natürlich allen Avantgardistinnen damals so ergangen. Und das hat uns alle und auch die Studierenden wirklich sehr beeindruckt, was das für ein unglaublicher Schnitt war.
Marie-Therese Arnoncourt-Fuchs, Professorin für Entwerfen und Gebäudelehre an der Universität Kassel, über die Bauhausarchitektin Kat Bott, deren Leben und Werk jetzt in einer Ausstellung zu sehen ist, und zwar in der Kunsthochschule Kassel. Vielen Dank für das Gespräch.
Okay, vielen Dank.
Und Sie hören Fazit in dieser Montagnacht. Am Mittwoch beginnt die Berlinale nicht nur eines der bedeutendsten Filmfestivals für Kinobegeisterte, sondern auch ein wichtiger internationaler Branchentreff. Und in diesem internationalen Business, da etabliert sich Mexiko mehr und mehr als Filmland weit über Guillermo del Toro hinaus. 5 mexikanische Produktionen sind dieses Jahr bei der Berlinale am Start, unter anderem El Jardín que Soñé. Llamos, der Garten, von dem wir träumten, der neue Film von Joaquin del Paso, ein Film über eine Familie auf der Flucht, die es in einem abgelegenen Waldstück hängen bleibt. Anne Demmer hat den Regisseur in Mexiko kurz vor seiner Abreise nach Berlin zum Festival getroffen.
Bis zur letzten Minute arbeitete Joaquin del Paso unter Hochdruck. Die Poster gingen erst wenige Tage vor der Berlinale in den Druck. Der Trailer ist erst gestern fertig geworden. Und dann gab es auch noch ein technisches Problem mit der finalen Kinoversion, die rechtzeitig nach Berlin geschickt werden musste. Am Ende hat alles rechtzeitig geklappt. Del Pasos Film El Jardín que Soñamos, der Garten, von dem wir träumten, erzählt die Geschichte einer haitianischen Familie auf ihrem Weg Richtung Norden, die sich tief in den Wäldern im Zentrum von Mexiko niederlässt. Dort geraten sie in das Geschäft mit der illegalen Abholzung. Viele Filme habe es bereits über die Situation der Migrantinnen und Migranten an der Grenze zu den USA gegeben. Joaquin del Paso wollte eine andere Realität zeigen, was es für Menschen bedeutet, in Mexiko zu bleiben.
Aber ich wollte nicht nur einen Film über Migration machen. Ich wollte gleichzeitig auch die Zerstörung der Umwelt über den illegalen Holzschlag zeigen.
Gerade die haitianischen Migrantinnen und Migranten befänden sich in Mexiko in einer besonderen Situation.
Sie sprechen Kreol und sind sprachlich im Nachteil. Sie haben keine kulturelle Verbindung. Sie sind noch mehr isoliert. Ich wollte eine Geschichte über diese Isolierung machen, über Menschen, die sich an einem Ort im Nirgendwo befinden.
Y de personas que están realmente en una situación de en una tierra de nadie, básicamente.
Diese besondere Konstellation machte das Projekt in vielerlei Hinsicht zu einer Herausforderung. Im Film wird Spanisch und Kreol gesprochen. Der Kameramann ist türkischer Herkunft. Entsprechend musste das Drehbuch in diverse Sprachen übersetzt werden.
Wir brauchten während der gesamten Produktion Übersetzer, auch während des Castings. Für die Übersetzung vom Spanischen ins Französische und von da aus mussten die Schauspieler ihre Dialoge ins Kreol übersetzen. Aber gerade deswegen war die eigene Arbeit der Schauspieler auch von großer Bedeutung. Sie konnten selbst die Monologe für sich anpassen. Wir haben intensiv über das Drehbuch gesprochen. Und das hatte natürlich auch damit zu tun, dass ich selbst kein Kreol spreche.
Damit gab er seinen Schauspielern auch Kontrolle über ihre Repräsentation. Die Hauptprotagonistin Némi Bastien stammt aus der Hauptstadt Haitis Port-au-Prince. Weitere haitianische Schauspieler hat El Paso in Mexiko stattgefunden. Die Kinderprotagonisten gehen dort zur Schule. Obwohl die Eltern eigentlich in die USA wollten, haben sie sich in Mexiko dauerhaft niedergelassen. Genau diese Realität bildet der Film ab. Mexiko wird nicht zur Durchgangsstation, sondern zum Ort des Festhängens. Del Paso zeigt Migration als Zustand, nicht als Bewegung, und macht damit eine Realität sichtbar, die in der öffentlichen Debatte oft verschwindet. Die der Menschen, die weder ankommen noch zurückkehren können. Den Drehort wählte der mexikanische Regisseur bewusst in einer Region, die selbst von den Themen des Films gekennzeichnet ist. An der Grenze zwischen dem Bundesstaat Mexiko und Michoacán prägen organisiertes Verbrechen und illegaler Holzschlag den Alltag der Menschen.
Wir mussten aufpassen und alle Parteien zunächst um Erlaubnis fragen. Nicht nur die Gemeinden, auch die, die illegal mit dem Holz handeln und die Gruppen des organisierten Verbrechens, die die Region kontrollieren.
Dem mexikanischen Filmemacher ist es wichtig, gesellschaftliche Themen aufzugreifen. Gerade angesichts einer Welt, die auseinanderzubrechen scheint, stellt sich die Frage: Wird politisches Kino zur Pflicht?
Lo que está ocurriendo en Estados Unidos en este momento y
Was gerade in den USA passiert, die brutalen Eiseinsätze, bricht uns allen hier das Herz. Es gibt so viele Mexikaner, die dort leben, so viele Ausländer. All das, was wir in den letzten Wochen gesehen haben, in Minneapolis. Ich denke, dass wir als Filmemacher eine Verantwortung haben, unsere Plattformen zu nutzen. Aber am Ende mache ich Filme über Themen, die mich umtreiben und die ich teilen will.
Siempre lo mismo. Yo hago las películas que me mueven y que siento que quiero compartir.
Ab dem 13. Februar ist El Jardín que soñamos von Joaquín del Paso in der Sektion Panorama zu sehen. Eine Weltpremiere. Für den mexikanischen Regisseur ist es ein paradoxer Moment, das Ende des Films und zugleich ein Neubeginn.
Für einen Regisseur ist es das Ende des Films. In diesem Moment übergibt er ihn dem Publikum. Er muss loslassen, die Kontrolle abgeben. Es ist also eine Geburt und ein Abschied zugleich.
El Jardín que soñamos heißt der Film von Joaquín del Paso. Welturaufführung bei der Berlinale, die am Mittwoch beginnt. Und wir schauen in die Feuilletons von morgen Dienstag und zwar zusammen mit Ulrike Timm.
Die Zukunft muss besser werden, schallt es uns aus der Frankfurter Allgemeinen entgegen. Das unterschreiben wir sofort. Allerdings ist auch Autor Philipp Lepenies aufgefallen, dass immer weniger Menschen an eine Fortschrittserzählung glauben. Das, so hält der Politikprofessor in der FAZ dagegen, dürfe aber nicht bedeuten, dass man von ihr Abschied nehmen solle. Zitat: Im momentanen Abgesang, der vor allem betont, dass viele Menschen realen Fortschritt nicht mehr erleben, wird vergessen, was das Entscheidende am Fortschrittsbegriff ist, der Gestaltungsimperativ. Fortschritt ist nicht nur die Vorstellung, dass die Zukunft besser wird, sie wird besser, weil man aktiv etwas dafür tun kann. Nachdenklich fragen wir uns, ob etwa Bad Bunny mit seinem schlagzeilenträchtigen Auftritt in der Halbzeitshow beim Super Bowl dem Gestaltungsimperativ des gestrengen Professors schon nachgekommen ist. Amerika ist für alle da. Die Süddeutsche Zeitung zollt dem Auftritt jedenfalls Anerkennung. Der Sänger, der eben nicht nur die USA hochleben ließ, sondern die lateinamerikanischen Staaten fröhlich mit einbezog und auch sein Herkunftsland Puerto Rico, er habe triumphiert und subtil politische Botschaften ausgesendet. Und der Tagesspiegel gar hat Bad Bunny glatt im Kulturkampf siegen sehen, weil er Donald Trump so schön geärgert hat. Dagegen meint Jürgen Kaube in der Frankfurter Allgemeinen, letztlich sei Bad Bunny doch auch nur ein unterhaltsamer Schlagerhase und konstatiert melancholisch, in der polarisierten Gesellschaft färbt eine Unterscheidung alles ein. Es wird in ihr nicht nur republikanisch oder demokratisch gewählt, sondern auch so geheiratet, gewohnt, geglaubt, gelesen und gefeiert. Donald Trump und die Seinen, aber auch seine Gegner haben es darin weit gebracht. Sie hören etwa auch republikanisch oder besser trumpistisch Musik und umgekehrt. Es genügt, dass jemand Fuck IC sagt, um ihn als Helden des Widerstands gegen Trumps Tyrannei zu erkennen. Sie hören es schon raus, das reicht einfach nicht. Viel existenzieller wird es in der Süddeutschen Zeitung, die sich fragt, wie die Menschen in der ukrainischen Hauptstadt ihren Mut bewahren und die ein Gedicht druckt über das Leben zwischen Krieg und Eis im ukrainischen Winter, ein Gedicht von Yuri Andrejew, das die trotzige Stimmung im geplagten Kiew einfängt. Darin heißt es: Kiew weint nicht laut, es hat keine Zeit dafür. Hier verschiebt man das Weinen auf später, wie das Leben, wie den Schlaf, wie die Normalität. Für den Gestaltungsimperativ und die Fortschrittserzählung aus der FAZ haben die Kiewer keine Zeit, aber sie halten Stand. Mit bewundernswerter Kraft, unbeirrt, weil sie verinnerlicht haben, was viele nur noch aufgeschrieben lesen, eben so etwas wie die FAZ-Überschrift: Die Zukunft muss besser werden. Ob die Kneipenkultur dabei hilfreich sein kann, bleibt dahingestellt, aber wir switchen in zugegeben scharfer Kurve noch kurz in den Tagesspiegel. Der lässt Berlins verlorene Kneipenkultur hochleben, der jetzt ein ganzes Buch gewidmet ist. Schließlich sei der Tresen ein echtes Soziallabor, da treffen sich alle, aber umgehend kommt die Triggerwarnung. Sollten Sie gerade erfolgreich Ihren Dry January hinter sich gebracht haben, Finger weg von diesem Buch. Es zeigt nicht nur diverse Formen gesundheitsschädigenden Verhaltens, es sympathisiert mit einer Ausgehkultur, die Geboten der Selbstoptimierung diametral entgegensteht. Also nutzen Sie den Gestaltungsspielraum, den Sie haben, trinken Sie, was Sie mögen und können, aber trotzdem nicht über den Durst.
Das war die Feuilleton-Presseschau von Ulrike Timm und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören.